Ja, ich denke, zu dem Lied müssten wir eigentlich alle laut Amen sagen. Und eigentlich müsste ich oder dürfte ich jetzt gar keine Predigt machen. Wir könnten auch sagen, okay, die Liebe des Retters und das, dass er das vollbracht hat, wie hat sich das in der letzten Woche ausgewirkt bei jedem Einzelnen von uns? Und ja, wo ist vielleicht auch dran, ihn konkret darum zu bitten, dass er uns weiter verändert, dass das tatsächlich auch für alle sichtbar zum Ausdruck kommt. Aber ich wusste nicht, dass das Lied jetzt vor der Predigt kommt, und ich habe euch heute einen Text mitgebracht. Da mute ich euch einiges zu, viele Verse. Aber mich hat der Text sehr bewegt in den letzten Wochen. Und ich muss sagen, ich möchte euch da einfach auch den Text nicht in aller Tiefe auslegen, sondern ich kann an mancher Stelle wirklich auch nur auswahlweise da was dazu sagen, aber euch das auch gerne zum Weiterstudieren überlassen. Und ich möchte euch jetzt einfach die Frage stellen, wie geht's euch? Wie geht's euch als Gemeinde? Wir kommen ja auch von Coworkers in so manche Gemeinde. Jeder von uns bei Coworkers ist auch in der Gemeinde. Kann so ein bisschen zurückblicken, wie waren die letzten 2 Jahre, 2,5 Jahre. Und ja, da finde ich, wenn ihr da so überlegt, da ist es auch immer mal wieder gut, konkrete Beispiele zu hören, wie ist Gemeinde Jesu, wie können wir da echt auch sagen, so sieht's aus. Und das möchte ich euch heute einem sehr ungewöhnlichen Vers oder ungewöhnlichen Bibeltext nahebringen. Und zwar möchte ich mit euch gehen in Römer 16. Wer seine Bibel dabei hat, sehr gerne mitlesen. Ich lese euch das ganze Kapitel vor. Und ich möchte euch nachher einfach anhand von 3 Unterpunkten nahebringen, was ich denke, was wahrhaftig Gemeinde Jesu ausmacht und was es bedeutet, wahrhaftig Gemeinde Jesu sein. Ich war als Fachkraft im Kongo, und dort war es immer so, da hat man manche Probleme nicht direkt angesprochen, da hat man eine Geschichte erzählt von irgendwo weit weg, oder man hat einfach tatsächlich auch einen Bibeltext genommen und es hat angefangen zu arbeiten. Und es war interessant für mich, in einem Fall, da ging es um die Dacheindeckungen. Ich bin Bauingenieur von Beruf, es gibt viele Grasdächer dort. Und ein Stamm, eine Gruppe, die hat Schindeln gemacht, Holzziegel sozusagen. Die haben viel länger gehalten als das Grasdach. Und dann habe ich gesagt, ja, warum können wir nicht einfach mal probieren, solche Holzziegel zu machen? Ja, nee, das machen die. So machen wir das nicht. Und da hoffe ich jetzt, dass heute bei diesem Text ihr nicht so reagiert, so war das damals, so ist es bei uns gar nicht möglich, sondern dass ihr echt überlegt, wo sind Möglichkeiten und wo hat es wirklich bei uns auch eine Relevanz und wo es bei euch auch gerne Auswirkungen haben darf. Ich lese aus Römer 16 das ganze Kapitel. Ich lese nach Luther. Von 2,17 ist es, glaube ich. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die den Dienst an der Gemeinde von Kenchreae versieht, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich's ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden der Heiden und die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epenetus, meinen Lieben, der aus der Provinz Asia der Erstling für Christus ist. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat, Grüßt den Andronikus und die Junia, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt Ampliatus, meinen Lieben im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachys, meinen Lieben. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die aus dem Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßt die aus dem Hause des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt meine liebe Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder und Schwestern bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, dass ihr auf die achtet, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Stammverwandten. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Es grüßt euch Erastus, der Stadtkämmerer, und Quartus, der Bruder. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Ihm, dem einzigen und weisen Gott, sei durch Jesus Christus Ehre in Ewigkeit. Amen. Was waren eure ersten Gedanken jetzt in dieser Stille? Habt ihr euch gefragt, warum fängt er nicht an zu reden? Habt ihr euch gefragt, was jemand über euch schreiben würde, sagen würde, in welcher Art er grüßen würde? Welche Attribute bei euch hinzugefügt werden? Oder warum eure Gemeinde nennenswert wäre in so einem Brief? Oder habt ihr euch überlegt, wo vielleicht auch für euch eine Ermahnung drin ist, wo eine Stärkung drin ist? Ich möchte diesem Text die Überschrift geben, die ich vorher schon erwähnt habe: wahrhaftig Gemeinde Jesus sein. Und vielleicht würde man heute auch sagen, authentisch Gemeinde Jesus sein oder glaubwürdig Gemeinde Jesus sein. Und ich habe mir erlaubt, den Text in drei Punkte zu unterteilen. Die sind jetzt nicht ganz spektakulär. Der erste ist: so sieht's aus, so gelingt's, so lautet das Oberziel. Und wenn ihr jetzt denkt, das könnte man doch viel besser machen, dann ist gut, dann dürft ihr es besser machen und dann bleibt es euch einfach auch besser haften. Also, Gemeinde Jesu, wahrhaftig Gemeinde Jesu sein, so sieht's aus. Ich finde, dieser Text, der gibt wirklich unheimlich viele Beispiele her, wie das als Gemeinde aussieht und aussehen kann und wie einzelne Jesus-Nachfolger sich einbringen, dass sie miteinander und füreinander da sind und sich einsetzen. Und ich muss euch sagen, mir hat es jetzt schon unheimlich gefallen in eurer Gebetsgemeinschaft, dass ihr miteinander und füreinander betet. Und ich glaube, das ist schon mal echt eine große Aussage auch von diesem Text. Da merkt man immer wieder, da spürt man dieses Miteinander und Füreinander. Und im Vers 1 fängt es ganz interessant an mit Phoebe, mit einer Diakonin, Gemeindemitarbeiterin aus Kenchrea. Das ist beim östlichen Hafen von Korinth. Und es heißt hier von Phoebe, dass sie vielen beigestanden hat. Also sich für andere eingesetzt hat, sie getröstet hat, sie begleitet hat. Sogar Paulus selbst. Stellt euch das vor, den großen Apostel, so wie wir das von ihm denken. Diese Frau, die hat auch ihm beigestanden, das sagt er hier. Und man geht davon aus, dass sie den Brief nach Rom mitgebracht hat und dass Paulus jetzt eben einfach die Gemeinde in Rom bittet um ihre Aufnahme und ihre Annahme. Und er gibt sozusagen die Empfehlung und sagt, hier die Phoebe, die hat vielen Hilfe gegeben. Jetzt ist sie selber auf Hilfe angewiesen. Jetzt ist es an euch, ihr Hilfe zukommen zu lassen. Und ich finde dieses Prinzip einfach unheimlich wichtig. Da war jemand, der unheimlich vielen Personen beigestanden ist. Jetzt braucht er selber Beistand. Und Paulus sagt hier, helft ihr weiter in allen Belangen, alles, was sie braucht, in jeder Sache, in der sie euch braucht. Das ist wie ein Blankoscheck, müsst ihr euch mal vorstellen, in jeder Sache. Was ist jetzt jede Sache? Das kann Geld sein, das kann Wohnraum sein, das kann Essen sein, das kann geistlicher Beistand sein. Also das wird ja gar nicht näher erklärt, aber denkt mal, einfach ein Blankoscheck ohne Limit und sie kommt aus einer ganz anderen Gemeinde in der Nähe von Korinth nach Rom und Paulus bittet die Gemeinde, hey, kümmert euch. Gemeinde Jesu weltweit, das ist doch echt Hammer. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, wenn das bei mir wäre, hilf dieser Person, wo sie deine Hilfe braucht, wo wäre meine Schmerzgrenze? Also wie weit würde ich jetzt gehen? Wie weit würde ich mich reinhängen und ja, wie weit würde ich sagen, bis hierhin und nicht weiter? Oder könnte ich als Bernd so grenzenlos mich auch jemandem annehmen und vielleicht ist es als Einzelperson gar nicht möglich, aber eben als Gemeinde und deshalb empfiehlt Paulus die Phoebe der Gemeinde an in Rom und ich möchte bei diesem Punkt, bei der Phoebe, als einfach Gedanke noch mitgeben, ich kenne euch wirklich fast überhaupt nicht und ich weiß gar nicht, was bei euch aktuell ist. Aber ich möchte euch einfach den Gedanken an der Stelle noch mitgeben. Gibt es Leute bei euch in der Gemeinde, die viel sich um andere gekümmert haben und vielleicht jetzt selber Hilfe brauchen und ihr merkt es gar nicht? Dann möchte ich euch ermutigen, da auch dafür beten, dass Gott euch offene Augen, offene Ohren schenkt und dass ihr eben genauso anderen beistehen könnt, die euch schon beigestanden haben. Ich möchte zum nächsten Beispiel in dem Text kommen und zwar, da steht von Prisca und Aquila, das ist im Vers 3 und ja, die Bibelkenner unter euch, die wissen, die waren eigentlich aus Rom, aber weil der Kaiser Claudius den Befehl erlassen hat, dass alle Juden die Stadt verlassen mussten, deshalb sind sie nach Korinth gegangen. Und dort haben sie auch Paulus schon getroffen. Paulus hat mit ihnen gearbeitet, weil die beiden Zeltmacher waren wie er. Und nach einem längeren Aufenthalt in Korinth ging Paulus weiter nach Ephesus und die beiden haben ihn begleitet. Und sie blieben dort bei ihm in Ephesus und blieben sogar noch länger dort. Es heißt dort in der Apostelgeschichte, sie dienten dort der Gemeinde. Und sie helfen dort auch jungen Christen, namentlich dem Apollos, so eine Art Jüngerschaftskurs oder geistliches Mentoring, würden wir vielleicht heute sagen. Und auf jeden Fall sehen wir in den späteren Briefen auch von Paulus, dass sie wohl dann eben in Ephesus auch ihr Haus zur Verfügung gestellt haben und dann irgendwann auch wieder nach Rom gegangen sind. Und Paulus, das ist mir jetzt wichtig, der nennt sie bei seinen Grüßen unter anderem darum, weil sie über viele, viele Jahre wesentliche Mitarbeiter an seiner Seite gewesen sind. Und jetzt kommt es natürlich, da muss ich jetzt als Coworker sagen, da heißt es Mitarbeiter. Mitarbeiter in Christus waren die beiden. Coworker von Paulus, aber in Gottes Auftrag, an Gottes Werk. Und das ist doch eine unheimlich schöne Sache, wenn ich da noch so einen kleinen Nebenausflug machen kann. Da heißt nicht meine Mitmissionare, sondern da heißt meine Mitarbeiter. Und wie schön der große Apostel Paulus bezeichnet sie als Mitarbeiter. Gleiche Linie auf Augenhöhe, das finde ich einfach stark. Aber das ganz Besondere für mich, was mich sehr, sehr bewegt hat, ist im Vers 4. Das habe ich euch vorher vorgelesen, wo es heißt, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben. In der neuen Genfer Übersetzung heißt, dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Was für eine Dramatik. Ich weiß nicht, was euch da durch den Kopf geht, ob ihr dran denkt, dass ihr eine Person habt, die das Gleiche für euch gemacht hat oder ob ihr das vielleicht für jemand anders gemacht habt. Manche von euch wissen, dass wir als Familie im Kongo waren, also in der Demokratischen Republik Kongo. Und da habe ich das tatsächlich erlebt in einer Rebellion, wo alles drunter und drüber ging, wo der Kirchenpräsident zu den Rebellen praktisch ging und gefragt hat, ob wir ausreisen dürfen und rausgehen dürfen. Das ging so weit, dass wir ausgereist sind, dass aber der Kirchenpräsident sich verstecken musste im Urwald mit der ganzen Familie und dass er um sein Leben fürchten musste. Und da muss ich sagen, da wird man echt demütig klein, wenn ein anderer den Hals für einen riskiert, den Kopf in die Schlinge steckt. Und deshalb hat mich das echt so bewegt. Und ich weiß jetzt nicht, was das bedeuten kann für mich in Zukunft oder auch für euch, aber ich möchte einfach sagen, wie weit würden wir gehen? Das ist so ähnlich wie vorher. Was darf uns die Nachfolge Jesu kosten? An Zeit, an Geld, an Nerven, an Lebensqualität, an Sicherheit. Was darf es uns kosten? Und da finde ich einfach so genial, dass es hier von Priscilla und Aquila heißt, die haben den Kopf in die Schlinge gehalten. Die haben ihr Leben riskiert, um das von Paulus zu retten. Und alle Gemeinden sind ihnen dankbar dafür, dass sie das gemacht haben, weil der Paulus dadurch länger auch dienen konnte und wirken konnte. Ja, und so ein Stück weit habe ich es gerade erwähnt, Mitarbeiter von Paulus an ganz verschiedenen Orten. Und da möchte ich einfach auch sagen, das ist für mich dann Mitarbeiter Gottes weltweit, Gemeinde weltweit, das Evangelium raustragen. Also wir würden vielleicht auch von Missionaren reden. Aber wie gesagt, mir gefällt dieses Mitarbeiter Gottes wesentlich besser, dass wir in Christus, in Gottes Werk einfach mitarbeiten dürfen. Und auch heute fragt Jesus, wen soll ich senden? Wer will gehen? Ein weiteres Beispiel von jemandem, der gegangen ist, ist in Vers 5. Epänetus, da heißt, er ist der Erste der Provinz Asien, der zum Glauben kam an Christus. Nun lebt er in Rom. Das heißt, er ging tatsächlich, er hat den Auftrag Jesu wörtlich genommen, gehet hin. In Asien hat er sich bekehrt und in Rom ist er jetzt in der Gemeinde und ist dort eben Botschafter an Christi Stadt. Und ja, da hat es mich tatsächlich erinnert in unserer eigenen Gemeinde. Ich bin beim Christusbund im Scharnhauser Park und da war das damals so, dass von alteingesessenen Gemeinden in den umliegenden Orten die Leute in die neue Siedlung, die da gebaut wurde, gezogen sind und Gemeinde angefangen haben, dass sie ihr bisheriges Gewohntes verlassen haben, um was Neues zu beginnen. Und das hat mich da echt auch ermutigt und gefreut, dass das auch bei uns immer noch geschieht. Das Gewohnte verlassen und Neues auch aufzubauen, Botschafter an Christi Stadt sein. Und ich möchte euch einfach fragen, wo ist euer Platz? Wenn ihr sagt, ich kenne meinen Platz und Gott hat es immer wieder bestätigt, ist prima, dann füllt diesen Platz mit seiner Hilfe aus. Aber wenn ihr am Fragen seid, dann betet weiter drum um Führung, dass ihr das Werk erkennt, was er schon vorbereitet hat und den Platz, an dem er euch haben will. Jetzt komme ich zu einem Lieblingspunkt von mir. Ich habe das die Schwabenfraktion genannt. Wenn ihr im Vers 6 schaut, da geht es um Maria und dann im Vers 12 um Tryphena, Tryphosa und Persis. Und was steht da? Sie haben viel für die Gemeinde gearbeitet. Und wichtig ist, dass der Begriff von Arbeit hier wirklich hartes Arbeiten bedeutet, sich abrackern, also müde werden, anstrengende Arbeit tun, sich abmühen, sich plagen. Und ich glaube, ihr stimmt mir zu, so ist Gemeindearbeit manchmal, dass es nicht nur leichte Arbeit ist, nicht nur fröhlich sein, sondern manchmal fordert uns das sehr, sehr stark und verlangt uns viel ab. Ich denke, das ist auch eine Wahrheit, die zur Gemeinde gehört. Und schwierig ist natürlich, wenn wenige viel arbeiten und ausbrennen, umkippen. Besser ist, wenn viele mitarbeiten und sich einbringen und einfach im Werk Gottes sich gebrauchen lassen. Und in dem Fall eben in der Gemeinde. Wichtig ist mir aber an der Stelle einfach auch zu sagen, zu dieser Schwabenfraktion, natürlich, es waren Schaffer. Aber lass uns das nicht vergessen, dass wir einfach drauf losschaffen, sondern dass wir, wie es hier im Vers 12 heißt, im Herrn arbeiten. Dass wir uns mit ihm auch einbringen in der Gemeinde und vor allem in seiner Kraft. Und da werde ich am Ende auch nochmal was dazu sagen mit dieser Kraft. Dass wir uns nicht auspowern bis zum Umfallen, sondern dass wir immer wieder zu ihm gehen, uns Kraft schenken lassen oder auch Leute, die mittragen helfen und sich mit einbringen. Ich finde, es gibt wirklich viele Personen, die man hier noch nennen könnte. Ich kürze es ein bisschen ab, aber ich möchte ein bisschen noch was sagen zu dem Punkt. Wie sieht es aus? Mir hat noch gefallen die Mutter des Rufus, die auch mir eine Mutter geworden ist. Wo ich einfach auch die Frage an euch stellen will, gibt es solche Mütter in eurer Gemeinde? Gibt es solche Väter in eurer Gemeinde, wo Leute auch einfach sagen können, die Person, die Frau, die ist mir zu einer Mutter geworden und die hat mir weitergeholfen, auch in schwierigen Phasen. Es ist für mich wirklich auffällig, wenn ihr das auch selber vielleicht nochmal durchlässt, dass ganz oft dieser Zusatz steht, in Christus, im Herrn. Also es geht immer um Christus. Und alles passiert in ihm und mit ihm. Lasst uns das nicht vergessen. Lasst uns nicht nur Schaffer sein vor dem Herrn, sondern in Christus und mit ihm das angehen. Und ja, im Vers 16 steht, grüßt euch untereinander. Also die Gemeinde in Rom. Und ich wollte euch einfach mal fragen, vielleicht findet ihr das jetzt ganz komisch. Wie sieht's aus? Grüßt euch untereinander. Also einer den anderen. Ist das sichergestellt? Oder gibt es vielleicht manche Leute, die ihr nicht grüßt nach dem Gottesdienst? Im Kongo war das immer ganz einfach. Da ist am Ende der Prediger rausgelaufen und dann hat man angefangen, alle hintereinander. Und dann gab es eine Kette, hat sich jeder eingereiht und dann hat jeder jedem auf Wiedersehen gesagt und eine gute Woche gewünscht. Da konnte man sicher sein, man hat alle gegrüßt und ihnen auch was Gutes gewünscht. Ich wollte es euch einfach mal so reingeben, grüßt ihr einander. Also mir geht es manchmal so, dass ich nicht alle schaffe in der Gemeinde. Und ja, manchmal ist vielleicht auch so, dass man bei jemand gar nicht so sicher ist, ob man da jetzt grüßen will. Also nehmt den Gedanken mit, und wenn das so ist, dann glaube ich, muss ich und dürft ihr auch gerne da mit dran arbeiten. Und abschließend zu dem Punkt, wie sieht's aus? Einfach noch die Frage, es heißt hier, dass die Gemeinde bekannt ist für ihren Gehorsam. Jetzt habe ich mich gefragt, hätte ich den Matthias fragen sollen, für was seid ihr bekannt als Gemeinde hier in Jettingen? Was wird über euch gesagt? Ich erzähle bei uns gern im Parkhaus in Ostfildern, im Scharnhauser Park. Da hat einmal, habe ich mit jemand gesprochen über die Gemeinde, dann hat er gesagt, das ist die Sekte da unten in dem Haus. So ist dort über uns gesprochen worden. Ich weiß nicht, wie man über euch spricht, ob es da auch heißt, ja, das sind die, die gehorsam sind. Das sind die, die Gottes Wort gehorchen. Also auch das einfach eine Anregung. Dürft ihr gerne auch nachher auf mich zukommen. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Also mein dritter Punkt, ich muss Gas geben. Nach so sieht's aus, habe ich so gelingt's. Und das ist jetzt kein allumfassendes Rezept, bitte nicht so auslegen. Aber das sind einige Punkte, glaube ich, die wichtig sind, dass Gemeindeleben auch gelingen kann. Ich möchte mit dem Vers 17 anfangen. Da heißt es, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Anstöße, also in der Elberfelder heißt es, Anstöße zur Sünde anrichten, und wendet euch von ihnen ab. Also ich denke, da ist ganz klar der Punkt, Achtung vor Irrlehren. Und ich denke nicht nur für den, der vorne steht und predigt, sondern man kann genauso in der Moderation, man kann genauso bei den Liedern, ja, wie es später heißt, süße Worte und prächtige Reden machen und die Arglosen verführen. Also einfach da auch Obacht, Vorsicht. Seid ihr bestimmt, alles prima. Aber ich wollte es erwähnen, weil es im Text steht, dass man da immer sensibel sein soll für Irrlehren. Und neben dem, dass man das hört, dass es Anstöße zur Sünde sind, wo jemand wegkommt zu Gott, als anstatt näher zu ihm hingeführt zu werden, gibt es einfach noch den Punkt, dass es da heißt, auf die richtige Motivation achten. Weil da steht, dass manche das machen, eben weil sie das von ihrem Bauch oder für ihren Bauch machen. Manche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Also das heißt, falsche Motivation, es geht um mich selber, wo ich denke, was mich satt macht, vielleicht Ehre, vielleicht Erfolg, einfach das, was mir auch gut tut. Und das ist die falsche Motivation. Wir sollen Jesus dienen, jeder. Wir sind Mitarbeiter in Gottes Gemeinde, in Gottes Arbeit, und wir sind außer dem, dass wir Mitarbeiter sind, einfach Diener. Und wir sollen nicht uns selber dienen, wozu wir Lust haben, was uns Spaß macht, sondern wir dürfen Jesus dienen und mit ihm gemeinsam am Werk sein. Dann, das habe ich gerade schon erwähnt, so gelingt es, der Ruf, dass die Gemeinde gehorsam ist, also Gottes Wort gehorsam. Und ich denke, das ist einfach ein Schlüsselpunkt, wie Gemeinde gelingen kann, wenn man Gottes Wort treu gehorcht. Und im gleichen Vers, im Vers 19, steht, weise zum Guten, geschieden vom Bösen. In der Neuen Genfer, da heißt, dass ihr auch weiterhin mit Weisheit erfüllt und dadurch befähigt seid zum Guten, und dass ihr euch vom Bösen nicht beeinflussen lasst. Also getrennt vom Bösen, nicht beeinflussen lassen vom Bösen. Und der Punkt natürlich, Bewusstsein, dass Gott den Satan bald zertreten wird. Das steht da unter euren Füßen. Das war für mich so ein bisschen ein Fragezeichen. Wie muss man das verstehen? Wenn da jetzt stehen würde, unter Jesu Füßen, würden wir sofort einen Haken dran machen und erledigt sehen. Ich habe aber eben gelesen, dass manche Ausleger sagen, dass wenn man sich von falscher Lehre verabschiedet, distanziert von den falschen Lehrern, dann hat der Satan keine Chance, und dann ist er eben auch unter die Füße, wird er unter den Füßen zertreten, auch durch Jesus. Ja, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich vorher erwähnt habe bei der Schwabenfraktion. Im Vers 25, da geht's los, dem, der euch stärken kann. Und ich glaube, das vergessen wir Schwaben immer wieder, wo unsere Kraft herkommt, weil wir selber einfach Ärmel hoch und durch und wir wollen was sehen, ein Ergebnis aussehen, auch wenn wir schier nimmer können, wenn wir einfach erschöpft und erledigt sind. Aber hier heißt es im Vers 25, dem, der euch stärken kann. Das heißt, er kann das und er will das machen. Und ich wünsche euch alle, dass ihr nicht meinen Punkt über die Schwabenfraktion so gehört habt. Mehr. Und wir müssen uns reinhängen in unserer eigenen Kraft, sondern dass euch das bewusst ist. Da ist unser großer Gott, der einzige Gott, der wahre Gott, der auch die Kraft zugeben will. Allein sind wir schwach und unfähig, aber er will uns stärken und befähigen. Und in der Gemeinschaft, im Miteinander und Füreinander, da können wir auch einfach mehr bewegen als alleine. Also, wo kommt die Kraft her? Von Gott. Das ist mir wichtig. Für jeden Schaffer, für jeden Mitarbeiter in der Gemeinde, nehmt es wirklich mit. Und der dritte und letzte Punkt, so lautet das Oberziel. Also für alle, die so ein bisschen mit Projekten arbeiten, die wissen, Oberziel und alles muss sich da unterordnen und zu dem Oberziel beitragen. Und jetzt ist im Vers 26 und 27, tatsächlich im Vers 27 ganz am Ende einfach der Punkt, alles soll Gott zur Ehre dienen. Und da wissen wir, da haben wir gute Beispiele. Gott allein die Ehre, Soli Deo Gloria. Bach hat es uns vorgemacht und hinter jedem Musikstück das SDG hingeschrieben. Gott allein die Ehre. Aber dass das doch bei unserem Einsatz in der Gemeinde auch das Oberziel ist und alles andere sich darunter einreiht. Und manchmal, wenn man sich die Frage stellt, macht es jetzt Gott Ehre und ist es jetzt zu Gottes Ehre, dann merkt man schnell, eigentlich, das passt jetzt nicht ganz, das trägt da nicht dazu bei. Und ja, hier ist nicht nur der Punkt, Gott allein die Ehre, sondern es wird auch nochmal geklärt, ja, welchem Gott denn? Dem einzigen wahren, dem einzigen weisen Gott, wie es bei Luther heißt, oder dem im Vers 26, den Gehorsam, der hat wünscht sich, dass Gehorsam des Glaubens unter allen Heiden aufgerichtet wird. Vielleicht ist euch eher bekannt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dem Gott, dem gehört alle Ehre. Und es steht auch dort von diesem Geheimnis, das früher verborgen war, aber jetzt eben gelüftet ist. Und da ist mir sofort eingefallen, Kolosser 1,27, Gott wollte kundtun, was der herrliche Reichtum des Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also einfach nochmal wichtig, durch Jesus ist es möglich, dem Vater die Ehre zu geben, ihn zu preisen. Und nicht nur im Gottesdienst, sondern auch danach, auch wenn wir aus diesem Gebäude rausgehen, vielleicht sogar bei Gesprächen hier drin, aber dann am Nachmittag und morgen, dass wir ihm die Ehre geben, dass es ein Gottesdienst ist, der 24/7 den ganzen Tag und die ganze Woche einfach sein darf. Und das wünsche ich mir einfach, dass die Punkte euch heute nochmal ein bisschen das deutlich gemacht haben. Und wenn er von hinten gerne kommt mit dem letzten Punkt, Gott allein die Ehre, und alles andere muss ich da unterordnen, dann habt ihr unheimlich viel mitgenommen. Das ist für mich auch heute, wo die Latte sehr hoch hängt, aber wo ich gerne mit Jesu Hilfe dahin kommen möchte, dass mein Leben ihm zur Ehre einfach ist. Ihn lobt und ihn als den alleinigen, einzigen Gott die Stelle gibt, die ihm gebührt. Und wenn ihr jetzt in eurer Bibel guckt, was ist der letzte Vers? Der Vers 27, wie hört er auf? Da hört es auf mit dem lauten Amen. So sei es. Das wünsche ich mir, dass jeder von uns Amen sagen kann zu diesem Text und einfach sagt, wo bin ich da drin, wo komme ich vor, wo hat es für mich eine Relevanz und wo kann ich mit Jesu Hilfe da einfach mich weiterentwickeln, wachsen im Glauben. Also ich wünsche mir, dass nicht nur ich Amen sage, sondern dass wir als Gemeinde mit Jesu Hilfe Amen sagen können und miteinander und füreinander da sein. Gerade jetzt in dieser Zeit mit allen ihren Herausforderungen, die ich euch nicht aufzählen möchte und nicht muss, weil ihr die kennt, auch die persönlichen Herausforderungen, auch die Herausforderungen in eurer Gemeinde. Also in diesem Sinne ein lautes Amen.